Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Handgriff statt Eingriff. Geht das auch in der Neurochirurgie? Wenn ich an Neurochirurgie denke, dann denke ich an komplexe Operationen am Gehirn oder an der Wirbelsäule. Aber es gibt auch andere Wege, sanftere und ergänzende Methoden, zum Beispiel die Osteopathie oder die Akupunktur. Die können Schmerzen lindern und Eingriffe im besten Fall vielleicht sogar vermeiden. Aber wie passt das zusammen? Hightech-Medizin auf der einen Seite und traditionelle Verfahren auf der anderen Seite. Wo liegen die Chancen und wo die Grenzen? Darüber spreche ich heute mit einem Arzt, der genau diese beiden Welten miteinander verbindet, Dr. Johannes Dillmann. Er ist Neurochirurg und zusätzlich ausgebildet in Akupunktur und ärztlicher Osteopathie und er leitet den Bereich der konservativen Neurochirurgie am Diakonieklinikum Jungstilling. Ich bin Tabea Stoffers, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dispot Gesund und Sozial. Herzlich willkommen Ihnen, Herr Dr. Dillmann, bei uns im Studio.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, Skalpell oder Akupunkturnadel, was würden Sie wählen?
Grundsätzlich beides tatsächlich. Also mir macht das eine als auch das andere gleichermaßen Freude. Ich genieße es vor allem in diesem scheinbaren Kontrast zwischen, wie Sie ja anfangs gesagt haben, dieser Hightech-Medizin, Mikroskop, Skalpell und dann dieser direkte Kontrast, dass man Osteopathie oder Akupunktur 1:1 nur mit dem Patienten sehr persönlich und ohne großartige Technik mit Handgriffen auf den Ursprung der ärztlichen Disziplin so zurückgreift, nämlich einfach nur zu diagnostizieren und auch zu therapieren und zu behandeln.
Gab es da einen Schlüsselmoment, dass Sie sich so dafür interessiert haben?
Die Welt der Osteopathie und Akupunktur war mir anfangs komplett fremd. Also das ist ja naheliegend als Neurochirurg, gerade als ich dann Facharzt war, wo man dann irgendwie durchstarten will mit verschiedenen operativen Eingriffen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass den einen Schlüsselmoment gab. Es war eher so eine langsame Entwicklung, die mehr und mehr Fahrt dann aufnahm. Und zeitnah wurde ich dann Oberarzt und hatte dann die Möglichkeit einer eigenen Sprechstunde. Die Aufgabe einer neurochirurgischen Sprechstunde ist es ja, wenn man so will, dass man beurteilt, ob ein Patient, der mit bestimmten Beschwerden kommt und im besten Fall auch im MRT-Befund, ist es die Aufgabe des Neurochirurgen, die beiden Sachen zu verbinden und dann zu entscheiden, ob man diese Beschwerden von einem Patienten, seien es jetzt Rückenschmerzen und ein MRT-Befund, ob die Beschwerden auf diesen Befund zurückzuführen sind. Das ist die erste Frage. Und die zweite, viel wichtigere, warum man beim Chirurgen ja auch ist, ob eine Operation da Abhilfe schaffen kann. Mhm. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass eigentlich nur, wenn es hochkommt, 10% der Patienten, die einen aufsuchen, die ja auch lange, viele Monate, teilweise 3-4 Monate auf einen Termin warten, überhaupt für eine Operation in Frage kommen. Und man operiert ja nur das, ja, wenn wirklich eine Indikation da ist, wenn man auch denkt, man kann einem Patienten mit einer Operation Abhilfe schaffen. Mindestens 80%, ja, muss man dann konsternieren, muss man mal sagen, naja, operativ können wir für sie nichts machen. Und das ist dann schon, ja, ein Stück weit frustrierend für die Patienten als auch für den Behandler, wenn dann 80% der Patienten sagt man, ich bin nicht der Richtige für Sie. Machen Sie mal konservativ weiter. Und das beinhaltet meistens 6 Einheiten Physiotherapie und Schmerzmittel. Mhm. Und so habe ich dann auch ein paar Patienten, die ich operiert habe, die dann eigentlich im Grundsatz zufrieden waren, aber immer noch so ein paar Kleinigkeiten, bin ich dann erstmal über die Chirotherapie mit der Hoffnung so in dieses ganze Bereich der konservativen Therapie, was nicht so wirklich greifbar ist, da zumindest ein Stück weit so einen Zugang zu bekommen, eigentlich nur mit der Intention, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und meine OP-Indikation zu schärfen. Darum ging es eigentlich. Und da fing ich an mit der Chirotherapie, was so landläufig als Einknacken so bekannt ist. Da fing ich dann an und das war mein Türöffner für letzten Endes die ärztliche Osteopathie als auch die Akupunktur. Und da haben sich Sphären oder Welten für mich eröffnet, die ganz neue Aspekte mit sich gebracht haben, sodass ich jetzt sagen kann, dass eigentlich ja, ich weit über die Hälfte der Patienten, die zu mir kommen, irgendetwas anbieten kann. Das muss nicht unbedingt eine Operation sein. Also
die Motivation war eben der Wunsch, den Patienten eine Alternative anbieten zu können und sie nicht einfach quasi mit dem...
Genau. Ja. Man muss ja halt sagen, wenn für viele Patienten, bis die beim Neurochirurg landen, dann ist man meistens schon so, die kommen schon rein oft mit dem Satz, sie sind meine letzte Hoffnung. Ja. Mhm. Das ist jetzt kein schöner Satz, weil das ist mit einem gewissen Druck behaftet. Im Kopf reift sich bei den meisten Patienten schon diese Vorstellung, naja, dann muss man das halt operieren. Dann hat man meistens auch irgendeinen Befund, der vielleicht auch dazu passt. Und dann denkt man dann, und mit dieser Einstellung kommen die Patienten in die Sprechstunde und rechnen eigentlich damit nur, dass der Chirurg sagt, ja, sie operieren wir. Und dann in 80% der Fälle sagt er nein. Und das hinterlässt auch eine gewisse Verzweiflung bei vielen Patienten, als auch, ja, für mich persönlich nicht eine sehr befriedigende Position, in der man dann sich befindet, weil man will ja im Grundsatz dem Patienten helfen oder den zumindest dirigieren in eine Richtung, wo die Hilfe bekommen können.
Und was versteht man jetzt konkret unter dieser ärztlichen Osteopathie? Wie kann man den Wirkmechanismus verstehen?
Im Grundsatz ist ärztliche Osteopathie erstmal Osteopathie, die durch einen Arzt durchgeführt wird, was keine Selbstverständlichkeit in Deutschland ist, während in den USA das eine rein ärztliche Disziplin ist und im Prinzip einem Facharzt gleichkommt, ist das in Deutschland weit davon entfernt und eher wird das primär von Physiotherapeuten oder Heilpraktikern durchgeführt. Deswegen erstmal die Differenzierung ärztliche Osteopathie. Osteopathie hat nur peripher etwas mit der Behandlung von Knochen oder Osteo zu tun, wie man vermuten würde. Ja, einer osteopathischen Behandlung liegt das Prinzip zugrunde, dass der menschliche Körper als, ja, es ist ein englischer Begriff, Biotensegrity-Modell verstanden wird. Das Tensegrity-Modell setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, aus dem englischen Tension, also Spannung, und Integrity. Und das ist eigentlich ein Modell aus der Statik, aus der Physik. Und man kennt das bei einer Autobahnbrücke, wenn man so will, dass die Stabilität durch ein Gleichgewicht von Spannungskräften, also aus dem Zusammenspiel zweier Komponenten, Stäbe, das ist ein Druckelement, und Seile und Kabel, so ein Zugelement, zustande kommt. Und das wird zunehmend auch auf andere Bereiche übertragen. Und das würde dann bedeuten, dass das physikalische Prinzip sich so einteilt, dass das Skelett und die Knochen die Aufgabe der Stäbe und der Brücke im Prinzip darstellen. Aber viel wichtiger, Muskeln, Faszien, Sehnen, das, was man eher mit der Osteopathie assoziiert, übernehmen das ganze Zugnetzwerk. Diese Vorstellung, das ist nur ein Modell, um im Prinzip Bewegungsabläufe des Körpers näher zu bringen, das erklärt, warum so komplexe Bewegungsabläufe, warum wir die überhaupt bewerkstelligen können und nicht wie ein Roboter rumlaufen. Und es erklärt aber auch, warum ein zum Beispiel ein verstauchter Fuß plötzlich Schmerzen im Rücken verursachen kann.
Also quasi der Körper gerät aus dem Gleichgewicht und sie helfen ihm wieder, diese Stabilität zu bekommen.
Der Körper gerät aus dem Lot und die Aufgabe des Osteopathen ist, den Körper wieder Hilfe zur Selbsthilfe. Also man geht davon aus, dass der Körper sich nach Gleichgewicht sehnt oder nach Homöostase, dass das alles ausgeglichen ist. Und man versucht als Osteopath rauszufinden, wo die Hauptspannung ist oder das, was den Körper aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und da leitet man hin mit bestimmten Behandlungen, die oft auch sehr sanft wirken und dass man nicht sehr viel macht. Aber dass man setzt bestimmte Akzente, so dass der Körper dann wieder so auf die Spur geholfen wird.
Und wie lange dauert so eine osteopathische Behandlung im Schnitt?
Eine einzelne Behandlung dauert schon eine halbe Stunde. Also das ist die Zeit, die ich mir gebe. Mhm. Man kann auch in 5 Minuten schon ein paar Sachen bewirken. Aber um der Sache gerecht zu werden, der Komplexität der Verbindungen und sich auf den Patienten einzulassen, bis die überhaupt auf dem Niveau sind, dass die entspannen und merken, weniger ist mehr. Man macht am besten gar nichts. Ja. Erst dann kann ich in den Körper reinhorchen und die Spannungen abtasten. Das braucht einfach Zeit und das braucht ein Setting. Und dafür habe ich die Termine für 40 Minuten oder 45 Minuten ausgelegt. Und die reine Behandlung begrenzt sich meistens auf eine halbe Stunde.
Mhm. Und wie viele Behandlungen brauchen die Patienten im Schnitt?
Extrem unterschiedlich. Mhm. Das kann sein, wenn es eine Kleinigkeit ist oder wenn man relativ schnell auf den Kern der Sache kommt und merkt, hier ist das Hauptproblem, das ist das, was das Ganze aus dem Lot gebracht hat, dann kann auch mal eine Behandlung reichen. Habe ich einige Fälle, wo man merkt, ja, das ist es und danach geht es spürbar besser. Aber je länger etwas, je länger Beschwerden bestehen, dann haben sich unterschiedliche Prozesse verselbstständigt oder auch chronifiziert, dass dann der ursprüngliche Auslöser der Beschwerden, diese Verkettung, die letzten Endes dazu geführt hat, dass der Körper aus dem Lot gekommen ist, die sind voneinander losgelöst. Das ist mittlerweile mehrere unabhängige Baustellen, wenn man so will, ja, auch wenn ich den Begriff Baustelle nicht so mag, ist mal so negativ behaftet, aber unterschiedliche aus dem Lot geratene Spannungszustände im Körper entstehen und die muss man dann halt jeweils adressieren. Und man muss auch sagen, dass mit jeder Behandlung verändert sich das komplette System. Ja, also das ist nicht so, dass man einen Aspekt behandelt und dann kann man sagen, Haken dahinter und jetzt gucken wir mal, wo es weiter ist. Das verändert sich komplett, so wie bei einer Brücke, wenn man da jetzt ein Spannungsseil durchschneidet, dann verändert sich die Spannung auf allen anderen Seilen. Wenn man das Seil jetzt wieder zusammenflickt, wenn man so will, ja, verändert sich wieder die Spannung. Ja, und das hat jedes Mal eine Auswirkung. Das heißt, das kann einmal sein, es kann aber, ich habe auch einzelne Patienten, die ich insgesamt 10-12 Mal behandelt, über ein ganzes Jahr, bis man dann an den Zustand kommt, wo die sagen, so jetzt habe ich wieder eine Lebensqualität erreicht, mit der ich zufrieden bin.
Mhm. Ja. Die Akupunktur ist die andere Methode quasi, die Sie anwenden als Ergänzung zu den, sagen wir, klassischen neurochirurgischen Maßnahmen. Wie wirkt denn die Akupunktur?
Grundsätzlich weiß man es noch nicht. Es ist nicht endgültig geklärt. Da wurde sehr, sehr viel Grundlagenforschung betrieben, gerade weil das so ein altes Verfahren ist, 4000 Jahre alt, in China so lange verwendet. Aber es kommt aus einer Zeit, wo die ganze Anatomie, Physiologie, die ganzen Prozesse noch nicht bekannt waren. Und im Rahmen der Grundlagenforschung weiß man, dass ein peripherer Reiz, der gesetzt wird, sei es durch eine Nadel, aber es gibt ja auch Laserakupunktur, es gibt ja auch Akupressur und verschiedene Methoden, aber im Grundsatz eine Reizung erfolgt und dadurch werden Endorphine im Mittelgehirn freigesetzt und die können schmerzreduzierend wirken. Und das wurde nachgewiesen. Und zudem weiß man auch, dass durch die Reizsetzung der Nadel an bestimmten Stellen auch der Serotonin- und Cortisolspiegel angeregt wird bzw. verändert wird, was auch indirekt dann eine Auswirkung auf Stoffwechselprozesse hat. Und da konnte man ganz klar nachweisen, dass das schon entscheidend ist, wo die Nadel ist. Mhm. Also wenn man mal jetzt ein paar Millimeter daneben sticht, werden diese Prozesse nicht unbedingt ausgelöst. Also das ist mittlerweile mit sehr solider Grundlagenforschung evident nachgewiesen.
Ist das jetzt überwiegend für Menschen mit Rückenbeschwerden oder Nackenbeschwerden?
Ich haben darauf eher meinen Fokus gesetzt, aber die Akupunktur beansprucht für sich selbst eine ganzheitliche Behandlungsmethode zu sein. Also das ist also Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schwindel, Rückenschmerzen, das und Trigeminusneuralgie, das sind Sachen, denen ich auch begegne in der Sprechstunde, wo ich auch meine medizinische Expertise habe, weswegen ich die Patienten da auch in beiden Aspekten beraten kann. Aber die Akupunktur ist auch ganz groß in der Gynäkologie. Mhm. Auch anästhesiologisch, Anästhesisten verwenden das. Auch bei Übelkeit nach Narkosen, auch bei sämtlichen internistischen Erkrankungen. Also das ist ein Riesenbereich.
Mhm. Passiert es auch schon mal, dass Sie konservativ arbeiten mit einem Patienten und dann zu der Erkenntnis kommen, vielleicht ist die OP doch die bessere Methode?
Ein Behandlungserfolg oder auch die Behandlungsmethode, die man wählt, steht und fällt mit der Indikationsstellung. Ja, und wenn es eine klare OP-Indikation gibt, ja, und die gibt es manchmal, und da gibt es klare Kriterien, von mir aus jetzt sagen wir mal ein Bandscheibenvorfall mit Lähmungserscheinungen, kurzfristig aufgetreten, dann ist das ganz klar, da kann ich noch so viel Akupunktur, noch so viel Osteopathie anbieten, da ist einfach die OP die richtige Methode und da ist auch meine Pflicht, diese als solche anzubieten. Ja. Und dann gibt es aber auch Patienten, da sieht man im MRT-Bild überhaupt nichts, sie haben genauso viel Beschwerden und da ist sicherlich die Funktionsstörungen eher im Vordergrund, die man mit Osteopathie oder Akupunktur behandelt. Und dann gibt es eine dritte Kategorie und das ist die absolute Mehrheit, die sowohl als auch. Die haben sicherlich einen Verschleiß, vielleicht einen alten Bandscheibenvorfall, wenn man jetzt auf die Wirbelsäule bezieht oder eine gewisse Enge, aber auch dadurch bedingt funktionelle Störungen. Und man unterscheidet also operativ, operieren sollte man immer dann, wenn eine strukturelle Störung vorliegt, die Ursache des Problems ist, also von mir aus ein Bandscheibenvorfall oder ein gebrochener Knochen, was strukturell ist, ist kaputt gegangen, das sollte man wieder reparieren. Und bei den ganzen konservativen Methoden geht es um funktionelle Störungen, die potenziell reversibel sind. Mhm. Und die Realität liegt ja oft dazwischen. Das Beispiel, was ich oft verwende, ist, wenn man Läuse und Flöhe hat und der Kopf juckt, woher weiß man, ob es die Flöhe sind oder die Läuse sind oder vielleicht beide? Man muss eine Sache erstmal entfernen und dann guckt man. Ja, und das kann sein, wenn man jetzt ein Mittel gegen Läuse nimmt, dass man dann zwar noch Flöhe hat, aber der Kopf juckt nicht mehr. Und dann waren jetzt rückblickend die Läuse das Hauptproblem. Es kann aber auch sein, dass der Kopf immer noch so ein bisschen juckt. Dann weiß man, beide waren irgendwie das Problem. Oder man merkt, die Läuse zu entfernen hat überhaupt nichts geholfen. Der Kopf juckt genauso wie vorher. Und dann weiß man, die Flöhe waren das Problem. Wenn man das so überträgt auf einen Patient, wo eine relative OP-Indikation besteht, die Bilder passen schon, aber man merkt auch, da sind Funktionsstörungen, muss man einfach mal probieren. Und da kann es natürlich sein, dass man mit konservativen Methoden anfängt und dann einfach merkt, da kommt man nicht weiter. Ich glaube, die OP-Indikation, die strukturellen Aspekte, die dahinter stehen, stehen doch im Vordergrund in der Ursache der Beschwerden. Und genau, und so muss man mal gucken. Der Vorteil ist bei den Konservativen, da macht man erstmal nichts kaputt. Ja, eine OP kann man nicht zurücknehmen.
Ja, also eine gemeinsame Reise, die Sie quasi mit dem Patienten machen.
Das ist eine
gemeinsame
Reise. Und ich habe ein paar Patienten, wo ich von Anfang an gemerkt habe, da ist die OP der richtige Weg. Aber es mag ja auch mal sein, dass aus persönlichen Gründen eine Operation nicht möglich ist. Oft ist der Partner vielleicht ein Pflegefall und da kann man es sich nicht leisten, auszufallen für ein paar Wochen. Ich habe manchmal auch das so scheinbar absurde Gründe wie ein Haustier, aber das ist tatsächlich, das ist die Realität. Die Leute sagen, ich habe niemanden, der sich um meinen Hund kümmert. Ja, ich kann jetzt gerade nicht die OP durchführen, machen Sie irgendwas anderes. Ja. Und dann bin ich da offen für, immer im klaren Diskursen, Kommunikation mit Patienten, dass wir hier keine nachhaltige Ursachenbewältigung betreiben, aber irgendwie die Beschwerden des Patienten über Wasser halten. Und dann hatte ich auch eine Patientin, die ich mich erinnern kann, nach einem Jahr hat sie gesagt, jetzt habe ich meine ganzen Sachen in Ordnung gebracht, jetzt habe ich Zeit, operieren Sie mich jetzt. Und dann war auch gut. Ich habe die ein Jahr lang konservativ behandelt und dann war auch gut. Und das Gleiche gilt aber auch andersrum, ja, dass man dann am Anfang denkt, das ist eine OP-Indikation, die Patienten meinen, nee, ich will nicht. Und dann irgendwann mal merkt man, man hat sehr einen Großteil der Beschwerden tatsächlich konservativ im Griff und mit den Restbeschwerden, die auf das Strukturelle vielleicht zurückzuführen sind, damit kann der Patient durchaus leben. Ja, nicht jeder will einen Marathon laufen.
Wie reagieren denn Patienten auf dieses Angebot? Ist das positiv oder gibt es da auch Skepsis?
Im Grundsatz durchweg positiv. Ja, das liegt auch vermutlich auch daran, dass ich das als Neurochirurg, als Vertreter der Schulmedizin im Rahmen einer KV-Sprechstunde anbiete. Wenn ich das Angebot ausspreche, dass das nicht mit so vielen Vorurteilen behaftet ist, wie wenn es vielleicht von einer anderen Stelle kommen würde. Aber das ist nur meine Erfahrung jetzt im Alltag. Ja.
Haben Sie auch kritische Kolleginnen und Kollegen?
Ja, bis ich sie dann behandle. Genau, ja. Ja, aber ich war auch absolut kritisch am Anfang. Ja. Und vieles kann ich bis heute nicht so richtig verstehen und nachvollziehen. Und ich sehe auch bei manchen Aspekten auch noch, wo ich denke, okay, kann ich jetzt so nicht, verstehe ich nicht immer ganz. Ja. Aber wer versteht schon den menschlichen Körper zu 100%?
Ja, wer heilt, hat recht.
Ja, wer heilt, hat recht. Und da muss man einfach offen sein und gucken und das ehrlich ansprechen und auch sagen, da, wo die Grenzen sind. Und ich kommuniziere es auch dem Patienten, sage, gut, das ist nicht alles, was ich anbiete, ist nicht in Stein gemeißelt und nicht zwingend. Ein Heilungsversprechen kann man nie aussprechen, das ist klar. Aber man muss sich halt immer fragen, man muss immer abwägen, Risiken, also die Vorteile von der Behandlung, den Gewinn, den potenziellen Gewinn aus der Behandlung und auch die Risiken. Ja. Und wenn man zurück auf Hippokrates geht, den Eid, den man schwört, da ist ja in erster Linie, dass man keinen Schaden anrichtet. Ja. Und daran muss man sich messen lassen. Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt was Konservatives anbiete und im schlimmsten Fall passiert nichts, ja, und der Patient muss das vielleicht ja einiges selbst bezahlen, weil es nicht übernommen wird, naja, dann ist außer einem verhältnismäßig kleinen finanziellen Aspekt nichts jetzt passiert. Man hat dem Patienten nicht geschadet, ja. Und das muss man bei all dem bedenken. Also bei einer Operation natürlich ganz anders. Ja.
Jetzt haben wir gerade über die Selbstzahlerleistung schon gesprochen. Wo ist das Angebot bei uns denn angesiedelt? Im MVZ?
Das ist im MVZ, genau.
Ja. Wenn Patienten kommen, kommen manche auch gezielt mit der Anfrage nach diesen Angeboten zu Ihnen?
Ja, mittlerweile schon, ja. Mhm. Also am Anfang kamen die Patienten hauptsächlich durch, ja, wenn man so will, durch mich, durch ein Angebot, was ich ausgesprochen habe, weil die es nicht wussten. Aber ich habe mittlerweile eine gewisse Präsenz auf der Homepage, ich habe Flyer, die ausliegen und immer noch das Stärkste ist Mundpropaganda. Also bei allen Medien, die es gibt.
Spricht ja für die Wirksamkeit auch.
Genau. Oder Hausärzte, die das rückgemeldet bekommen, die dann auch ganz konkret mittlerweile sagen, gehen Sie mal dahin, ja, und probieren Sie das mal. Also das, genau, das kommt unterschiedlich. Oder auch Patienten, die ich stationär sehe, ja, wo ich dann merke, während meiner stationären Visite, das wäre doch eine Möglichkeit. Da hatte ich eine, die hat, weil ich eine Zimmernachbarin behandelt habe, die hat das gesehen und hat dann gesagt, das möchte ich auch. Mhm. Ja. Und hat daraufhin, die hatte ich gar nicht behandelt, aber die hat das nur durchsehen, hat sie gemeint, okay, das, und die kam dann ein paar Mal und hat das dann, genau. Ja.
Wie sehen Sie die Zukunft der konservativen Neurochirurgie? Wird das in der Zukunft noch mehr zunehmen?
Ich denke, das liegt auch so ein bisschen in der Geschwindigkeit der Zunahme der medizinischen Erkenntnisse, muss man einfach ganz klar sagen. Also dann, oder auch die Zugänglichkeit zu medizinischen Erkenntnissen, die steigt einfach exponentiell an. Und die Leute, ja, und die Menschen, Patienten, was ja auch super ist, haben ja auch einen Zugang, sei es jetzt auch durch die KI, zu sämtlichen Leitlinien und Behandlungsmethoden, und die können das alles auch hinterfragen. Das Problem ist, bis eine neue Erkenntnis in der Schulmedizin und auch in der kassenärztlichen Vereinigung Eingang findet, ist der Prozess immer sehr, sehr zäh, was einerseits ein guter Schutzmechanismus ist, sodass nicht jeder neue medizinische Hype sofort als neuer Standard dargestellt wird. Andererseits sind dann neue Erkenntnisse brauchen sehr, sehr lang. Mhm. Diese Herausforderung muss man sich stellen. Ja, und die Erwartungshaltung der Patienten steigt einfach auch mit dieser Weiterentwicklung der Medizin, und das ist ja auch gut. Ja, um es treffend zu sagen, mein Chef sagt immer, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Und ja, ich tue meinen Anteil. Wir fangen jetzt mit einer Studie an, einer randomisierten, kontrollierten Studie bei uns im stationären Setting, wo wir versuchen, die Akupunktur im perioperativen Setting, also rund um die Operation, als schmerztherapeutisches ergänzende Maßnahme anzubieten und da dann mehr Evidenz, also mehr Studien zu zeigen, sodass das auch hoffentlich immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird. Genau.
Wissen Sie, ob das auch schon in der normalen Medizinerausbildung teilweise mit Elementen vertreten ist?
Als ich damals studiert habe, ich hatte mein Studium 2007 angefangen, da war das noch so als Wahlkurs, gab es die Akupunktur. Osteopathie gar nicht. Mittlerweile, von dem, was ich gehört habe, ist das immer noch als Option, ist aber nicht kein fest integrierter Bestandteil. Das nicht. Aber
wäre aber wünschenswert wahrscheinlich dann aus Ihrer Sicht, ne?
Also die Rückmeldung habe ich von den Studenten, die auch das immer wieder beobachten, die sind da ganz fasziniert, weil es eine ganz andere Herangehensweise ist. Und ja, einfach den Mensch als solches ganz anders versteht und nicht dieses Kategoriedenken, was man hauptsächlich hier in Medizinstudien noch kriegt, so hier, das ist das Kniegelenk. Jetzt gucken wir uns das Kniegelenk anatomisch an. Was kann alles mit dem Kniegelenk passieren? Aber dass man den, ja, dieser Begriff ganzheitlich wird ja oft schon fast inflationär verwendet. Aber das trifft es eigentlich schon ganz gut, dass man einfach einem bewusst wird, dass der Mensch eine Einheit bildet und dass jeder Eingriff in den Menschen, sei es ja noch so klein, die ganze Einheit als solche stört oder beeinflusst. Und deswegen sollte man den Menschen auch als solchen betrachten und nicht einfach nur, hier, ich bin Neurochirurg, zeigen Sie mir die Bilder. Wenn es nicht Rücken ist, ist es nicht mein Problem. Sie gehören zu den 80%, die man nicht operiert. Wiedersehen, tschüss, Physiotherapie.
Mhm. Ja,
mal ganz ketzerisch gesagt.
Und die Erkenntnis, dass auch die Ursache vielleicht ganz woanders liegen
genau.
kann.
Ja, man muss ja nicht selber die Ursache jedes Mal behandeln können. Keiner hat den Anspruch, das alles bewerkstelligen zu können.
Hm. Gibt es einen Patientenfall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja gut, das ist immer sehr individuell. Da kann man dann relativ schnell zurückverfolgen. Da weiß der betroffene Patient, wenn er zuhört, dass ich ihn meine. Also meine Schwiegermutter, die kann ich erwähnen, die ist auch nicht böse, wenn ich es erwähne. Naja, also das war auch mein Einstieg in die Akupunktur, muss ich sagen. Die hatte seit Jahren Probleme mit einem geschwollenen Bein, also Lymphödem, ganz stark ausgeprägt, dass sie vom Schuhwerk her gar nicht zwei gleiche Schuhe tragen konnte. Und man musste dann immer zum Schuhtechniker und das komplett anpassen. Das hatte sich so chronifiziert, war auch schon bei irgendeinem Lymphspezialisten und das war sehr frustrant. Lymphdrainage, alles drum und dran. Und das war während meiner Akupunkturausbildung. Und ja, und da hatte sie mich gefragt, ob ich das nicht mal irgendwie probieren kann. Hatte mich da gerade am Anfang mal einfach über so entwässernde Punkte und sonstiges ein bisschen informiert und habe da einfach mal probiert. Und das war sehr frappierend. Also nach 6 Sitzungen hatte die 3 Kilo Wasser abgenommen. Also hatte muss immer wieder auf Toilette und war dann 3 Kilo leichter und das Bein wurde deutlich schmaler und blieb auch so. Also das heißt nicht, dass es immer funktioniert bei jedem Ödem, gar keine Frage. Aber da war das zumindest ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine Methode, die kann ich jetzt nicht so als Scharlatan, Hokuspokus, wie auch immer, oder so Alternative kann man mal machen, sondern da ist schon was Handfestes dahinter. Mhm. Und da lohnt es sich, da mehr Energie zu investieren und dadurch ja vielleicht ein paar Aspekte zu behandeln zu können, die ich mit dem Messer nicht lösen kann.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr motivierend dann war.
Ja, gerade das war so extrem motivierend.
Parallel zu dieser Ausbildung war.
Das war einer von vielen Fällen. Später kam noch einiger dazu, aber ja, das will jetzt in den Rahmen springen.
Ja. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Osteopathie und Akupunktur zeigen, dass Neurochirurgie auch heute weit mehr ist als nur die Operation und dass es gerade auch in dem Bereich bei Wirbelsäulen und Nackenbeschwerden helfen kann, Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit zu verbessern, Lebensqualität wiederzugeben und vielleicht sogar eine OP zu vermeiden oder zumindest etwas hinauszuschieben. Damit ergänzen die Methoden die klassische Medizin, ersetzen sie aber nicht. Also konservative Methoden als wertvolle Ergänzung. Das nehme ich so mit aus unserem Gespräch.
Genau, das Wort Ergänzung ist immer sehr gut. Und ich mag den Begriff alternativ nicht. Das suggeriert nämlich, dass das eine in Konkurrenz zu dem anderen steht. Und das tut es absolut nicht. Die ergänzen sich wunderbar und die komplementieren das Verständnis des Menschen als solches. Und das sollte ja das Ziel bei jeder Behandlung sein.
Vielen Dank, Herr Dr. Dillmann, für diese Einblicke. Wenn Sie jetzt noch mehr erfahren möchten über die vorgestellten Behandlungsmöglichkeiten, dann finden Sie alle Infos dazu auch auf unserer Website. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Hören Sie gerne mal wieder rein, wenn es heißt Dispod, gesund und sozial. Machen Sie es gut. Tschüss.
Ich danke. Tschüss.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.